Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Astrid Kerber und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Sehr herzlich heiße ich Sie willkommen zu einer weiteren Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Zugleich ist es die letzte Sendung zum neutestamentlichen Philipperbrief. Beim letzten Mal sind wir bis Kapitel 4, Vers 13 gekommen. Paulus, der im Gefängnis sitzt, vermutlich in Rom, hat sich bei den Christen in Philippi dafür bedankt, dass sie ihn stets nach Kräften unterstützt haben und ihm nun auch in dieser besonderen Situation durch Epaphroditus eine Gabe überbringen ließen. Allerdings betont Paulus, dass er inzwischen gelernt habe, auch widrige Lebensumstände zu ertragen. »Mir ist alles und jedes vertraut«, schreibt er, »beides, satt sein und hungern«, beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Und dann kommt er zu dem Schluss, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Mit dieser Aussage in Vers 13 beginnt auch gleich die letzte Etappe auf unserer Entdeckungsreise durch den neutestamentlichen Philipperbrief. Dazu noch einmal herzlich willkommen. Der Apostel Paulus sehnt sich danach, die Christen in Philippi endlich mal wieder besuchen zu können. Doch daran ist in seiner augenblicklichen Situation überhaupt nicht zu denken. 2 Jahre lang hatten die Philipper nichts mehr von ihm gehört. Dann erfuhren sie, dass man ihn festgenommen und ins Gefängnis gesteckt hatte. Während seiner Gefangenschaft, vermutlich in Rom, schreibt er seinen Brief an die Philipper. Aber auch die anderen sogenannten Gefängnisbriefe, nämlich den Epheserbrief, den Kolosserbrief und den Brief an Philemon. Um Ihnen, liebe Hörer, ein Gefühl zu geben für die besonders herzliche Beziehung zwischen Paulus und der Gemeinde in Philippi, möchte ich nun zunächst einmal aus Kapitel 4 die Verse 13 bis 20 im Zusammenhang vorlesen. Paulus schreibt, »Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht.« Doch ihr habt wohl daran getan, dass ihr euch meiner Bedrängnis angenommen habt. Denn ihr Philipper wisst, dass am Anfang meiner Predigt des Evangeliums, als ich auszog aus Mazedonien, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat, im Geben und Nehmen, als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich habt ihr etwas gesandt für meinen Bedarf, einmal und danach noch einmal. Nicht, dass ich das Geschenk suche, sondern ich suche die Frucht, damit sie euch reichlich angerechnet wird. Ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe in Fülle, nachdem ich durch Epaphroditus empfangen habe, was von euch gekommen ist. Ein lieblicher Geruch, ein angenehmes Opfer, Gott gefällig. Mein Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Gott aber, unserem Vater, sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Soweit also aus Philipper 4, die Verse 13 bis 20. Auch wenn ich schon in der letzten Sendung einiges zu Vers 13 gesagt habe, möchte ich noch einmal auf diese starke Aussage des Apostels Paulus eingehen. Er schreibt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Der mich mächtig macht bedeutet, der mich ausstattet mit Kraft, Fähigkeit, Vermögen und Vollmacht. Christus ist derjenige, der jeden Christen stärkt und ihn befähigt, alles zu tun, was Christus will. Es bedeutet jedoch absolut nicht, dass ein Christ unbegrenzte Macht hat, zu tun, was er selbst will. Es geht immer um das Tun nach Christi Willen. Wenn wir in Christus sind, das heißt uns auf seinen Spuren befinden, kann uns nichts abhalten. Dann gibt es keine Hindernisse. Aber in dem Moment, in dem wir uns aus dieser herrlichen Stellung in Christus herausbegeben, erleiden wir Schiffbruch. Wie geschieht das? Wenn wir in der Sünde verharren, bewusst nach unserem eigenen Willen gegen Gottes Willen handeln oder uns nicht mehr in die Gemeinschaft mit ihm begeben, ihn nicht mehr suchen, dann bleiben wir nicht in ihm. Jesus sagte zu seinen Jüngern, »Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren.« Passen wir also auf, dass wir in Christus bleiben, bevor wir loslaufen. Wenn nun aber Gottes Wille für unser Tun so entscheidend wichtig ist, dann dürfen wir nicht vergessen, dass sein Wille in der Heiligen Schrift festgelegt ist. Seinen Willen können wir am besten kennenlernen, wenn unsere Kenntnis des Wortes Gottes zunimmt. Leider denken manche Christen, dass es auch anders geht. Sie besuchen zum Beispiel diesen oder jenen christlichen Kurs, um ihre Probleme besser in den Griff zu bekommen. Doch sie bedenken nicht, dass der Besuch des Kurses allein ihre Probleme nicht lösen kann. Allenfalls die dort gewonnene Kenntnis der Bibel trägt dazu bei, genauer die zunehmende Erkenntnis dessen, was Gott will. Vor allem aber ist ein verändertes Verhalten notwendig. Ein Bekannter von mir nahm an einem recht kostspieligen Kurs teil und erzählte mir begeistert, wie sehr das ihm und seiner Familie geholfen habe. Einige Monate später fragte ich ihn: "Und wie läuft es jetzt?" Er antwortete: "Wir sind wieder da, wo wir vor dem Kurs waren." Offensichtlich hatte er sich zu viel von dem Kurs versprochen. Dann fragte ich ihn ganz direkt: "Sag mal, wie viel Zeit verbringst du eigentlich mit dem Wort Gottes?" Das Wort Gottes gibt Antwort. Es ist unbezahlbar und doch so schlicht. Bitte hören Sie nicht nach dem Johannesevangelium aufzulesen. Es gibt noch 65 weitere Bücher in der Bibel. Wenn wir das ganze Wort Gottes studieren, dann erfahren wir den ganzen Willen Gottes für das Leben. Und wir haben einen stabilen Grund, auf dem wir gehen können. Im Willen Gottes zu sein und seine Werke zu tun, bedeutet Freude, Erfüllung und Frieden. Offensichtlich standen auch die Christen in Philippi im Willen Gottes, denn Paulus schreibt ihnen in Vers 14: "Ihr habt wohl daran getan, dass ihr euch meiner Bedrängnis angenommen habt." Paulus sagt, dass sie gut und richtig gehandelt haben. Bedenken wir, dass Paulus in der Regel kein Geld für seinen Dienst angenommen hat. Aber bei der Gemeinde in Philippi ist dies offenbar anders. Er nimmt die Gabe an, sagt ausdrücklich Danke und lobt ihre Unterstützung wohlwollend. Er dankt nicht wörtlich für das Geld, sondern dafür, dass sie sich seiner Bedrängnis angenommen haben. Was hier wichtig ist, wird auch im darauffolgenden Vers deutlich. Nicht, dass ich das Geschenk suche, sondern ich suche die Frucht, damit sie euch reichlich angerechnet wird. Paulus war in all seinem Arbeiten, Dienen und Verkündigen darauf ausgerichtet, dass es reiche Frucht im Reich Gottes bringt. Er suchte die Frucht, und was die Philipper getan hatten, war eine sichtbare Frucht ihres Wachstums in Christus. Das Materielle, also das Geschenk, ist nicht mehr die Hauptsache. Paulus weiß ja, dass Gott ihn versorgt, auf welche Weise auch immer. Paulus freut sich über die gute Gemeinschaft mit der Gemeinde, über das Geben und Nehmen. In den Versen 15 und 16 erinnert er daran, wie diese besondere geistliche Gemeinschaft entstanden ist. Er schreibt: "Denn ihr Philipper wisst, dass am Anfang meiner Predigt des Evangeliums, als ich auszog aus Mazedonien, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich habt ihr etwas gesandt für meinen Bedarf, einmal und danach noch einmal." Diese Gemeinde war ein Juwel. Solche Gemeinden gibt es immer wieder und überall. Die Christen dort haben die richtigen geistlichen Schwerpunkte gesetzt, legen Wert auf eine gute Gemeinschaft und haben ein Herz für die Dinge Gottes. Und Gott segnet sie reichlich. Die Gemeinde in Philippi stand dem Apostel Paulus besonders nahe. Paulus war ihr Missionar und sie unterstützten ihn. Auf Druck von einflussreichen Leuten in Philippi hatte Paulus die Stadt verlassen müssen und war weiter nach Thessalonich gereist. Doch die Philipper kümmerten sich weiterhin um ihn, auch aus der Ferne. Paulus schreibt ihnen nun diesen Brief, um seinen Dank und seine Freude zum Ausdruck zu bringen. In Vers 18 bestätigt er: "Ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe in Fülle, nachdem ich durch Epaphroditus empfangen habe, was von euch gekommen ist. Ein lieblicher Geruch, ein angenehmes Opfer, Gott gefällig." Der Apostel sagt es gleich dreifach. Er hat alles erhalten, er hat Überfluss und er hat in Fülle. Und das Beste daran, die großzügige Gabe der Philipper dient nicht nur seinem leiblichen Wohl, wenn er sich zum Beispiel süße, reife Früchte kauft und deren Wohlgeschmack genießt, sondern die Gabe der Philipper ist bildlich gesprochen auch ein Wohlgeruch. Wohlgeruch, da denken die meisten von uns vermutlich an ein Parfüm. Die Israeliten allerdings dachten auch an den Wohlgeruch, der von einem Opfer auf dem Altar emporstieg. Die Priester zur Zeit des Alten Testaments gingen in das Heiligtum und legten Weihrauch auf den Altar, so dass sich ein würziger Wohlgeruch ausbreitete. Die Beziehung zwischen Paulus und den Christen in Philippi war tatsächlich herzlich und harmonisch. Für seine Person lehnte es Paulus in aller Regel ab, sich von den Gemeinden versorgen oder bezahlen zu lassen. Aus gutem Grund, denn es gab in jener Zeit zahlreiche und oft recht zweifelhafte Redner und Wanderprediger, für die die Verkündigung ein einträgliches Geschäft war. Entsprechend groß war oft das Misstrauen gegenüber solchen Leuten. Paulus wollte damit in keiner Weise in Verbindung gebracht werden. Darum erarbeitete er sich das Wenige, das er zum Leben brauchte, mit eigener Hand. Entbehrungen, Armut und Leiden gehörten zu seinem apostolischen Dienst dazu. Im ersten Korintherbrief geht Paulus darauf näher ein, wohl deshalb, weil sich unter den Christen in Korinth der eine oder andere ganz gern mal anderen gegenüber aufblies und wichtig machte. Paulus schreibt dort: Denn ich denke, Gott hat uns Apostel als die Allergeringsten hingestellt, wie zum Tode Verurteilte. Denn wir sind ein Schauspiel geworden der Welt und den Engeln und den Menschen. Wir sind Narren um Christi willen, ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark. Ihr herrlich, wir aber verachtet. Bis auf diese Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße und werden geschlagen und haben keine feste Bleibe und mühen uns ab mit unserer Hände Arbeit. Man schmäht uns, so segnen wir. Man verfolgt uns, so dulden wir's. Man verlästert uns, so reden wir freundlich. Wir sind geworden wie der Abschaum der Menschheit, jedermanns Kehricht bis heute. Man spürt förmlich, dass das Verhältnis zwischen Paulus und einigen Korinthern ziemlich angespannt war. Oder wie klingt das in ihren Ohren, was Paulus schreibt? Ihr seid klug in Christus, herrlich und stark. Wir dagegen sind Narren in Christus, verachtet und schwach. Also nur den Philippern erlaubt Paulus, sozusagen eine Rechnung auf Gegenseitigkeit aufzumachen. Weil sie so ein gutes und herzliches Verhältnis zueinander haben. Bei ihnen hat er nicht die Befürchtung, dass sie ihm Geschenke machen und dann hinter seinem Rücken beklagen, dass er mit dem Evangelium doch nur Geld verdienen wolle. Für uns ist es wichtig, daraus zu lernen, dass Paulus bei aller Beharrlichkeit kein Mann bloßer Prinzipien war, sondern die Freiheit des Handelns behielt. Auch wenn er sonst prinzipiell auf Entlohnung und Geschenke verzichtet, von den Philippern nimmt er gerne etwas an. Auch nach Thessalonich, so heißt es in unserem Bibeltext, hatten sie ihm etwas für seinen Bedarf zugeschickt, und zwar einmal und danach noch einmal. Paulus glaubt, er lebt und weiß einfach, dass sein Herr stets seinen Mangel ausfüllt, mal auf diese, mal auf jene Weise. Und so ermutigt er auch seine Glaubensgeschwister in Philippi, sich stets auf Gott zu verlassen. Vers 19. Mein Gott aber wird all eure Mangel abhelfen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Der Apostel bestätigt ihnen die Liebe und Fürsorge des himmlischen Vaters, wie er sie auch erfahren hat. Er betont: Mein Gott, dem ich diene, der Gott, dessen Macht und Treue ich so oft erprobt habe, wird auch euch beistehen. Und Paulus sagt, dass sein Gott allen Mangel ausfüllen wird. Darum sollen wir, wie es in Vers 6 heißt, in allen Dingen mit Bitten und Flehen zu Gott kommen. Allerdings spricht Paulus hier nicht von diesen und jenen Wünschen, sondern von dem, was wirklich notwendig ist, also von echtem Mangel. Mein Gott wird all eure Mangel abhelfen. Luxusartikel sind somit nicht inbegriffen, obwohl Gott sie oft aus seiner Freundlichkeit und Güte heraus doch noch hinzufügt, wie die meisten von uns selbst wissen. Offensichtlich denkt Paulus an so manche ganz konkreten Nöte und Schwierigkeiten, mit denen sich die Christen in Philippi herumschlagen. Gott kann jeden Mangel ausfüllen, denn er ist ja reich. Aber der Blick des Paulus richtet sich gewiss auch auf die innere Gestalt des Gemeindelebens. Er sieht, was ihnen in ihren Herzen Kummer bereitet und was ihnen fehlt, auch geistlich. Doch gerade in dieser Hinsicht steht erst recht der Reichtum Gottes zur Verfügung, der ja nach Vers 19 ein Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus ist. Jakobus zum Beispiel meint ganz konkret, wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt. So wird sie, die Weisheit, ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Ja, so ist unser Gott. Oder, um es mit den abschließenden Worten des Paulus an die Philipper zu sagen, Vers 20, Gott aber, unserem Vater, sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und nun endet der antike Brief, wie auch ein moderner Brief, mit Grüßen. Paulus schreibt, grüßt alle Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus dem Haus des Kaisers. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Zuerst bittet Paulus selbst, dass Grüße ausgerichtet werden. Der Brief wird zwar in der Gemeindeversammlung vor allen vorgelesen werden, aber es liegt Paulus daran, dass wirklich jeder Einzelne sich gegrüßt weiß und dass auch diejenigen unter den Heiligen den Gruß empfangen, die bei der Verlesung vielleicht nicht anwesend sind. Irgendwie hat Paulus Grund, in diesem Brief das »Alle und jeder« besonders zu betonen. Zuvor in Kapitel 2, Vers 2 hatte Paulus dazu aufgerufen, »Macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid.« In diesem Punkt muss es gewisse Defizite gegeben haben, ohne dass es schon zu größeren Meinungsverschiedenheiten gekommen wäre. Von solchen ist nämlich im Philipperbrief nichts zu merken. Aber Paulus will am Schluss offenbar noch einmal sagen, kein einziger in der Gemeinde ist von meiner Liebe, meinem Gedenken und meinen Grüßen ausgeschlossen. Jeder ist als ein Heiliger in Christus Jesus mir teuer und wert. Bringt das auch dadurch zum Ausdruck, dass ihr niemandem meinen Gruß vorenthaltet. Interessant finde ich, dass es in Vers 22 heißt, es grüßen besonders die aus dem Haus des Kaisers. Damit waren Angestellte des kaiserlichen Hofstaates gemeint, überwiegend Sklaven, allenfalls auch Freigelassene. Solche Kaisersklaven gab es im ganzen Römischen Reich, insbesondere in einer römischen Militärkolonie wie Philippi. Das Besondere war, es gab wirklich Christen im Palast und Hofstaat von Kaiser Nero. Bis dorthin hatte das Evangelium seinen Weg gefunden. Am Hof des Kaisers lebten Menschen, die Paulus als Heilige bezeichnet, die zwar äußerlich Sklaven des Kaisers waren und ihm zu Diensten sein mussten, die aber in Wirklichkeit ein Eigentum Jesu waren und dem wahren und lebendigen Gott dienten. Doch wie schwer werden sie es gehabt haben? Auch heute gibt es Christen, die ganz besonders auf die Verbundenheit und die tragende Fürbitte der Gemeinden angewiesen sind. Christen etwa, die im Bereich von Erziehung und Bildung, in der Politik, Verwaltung und Wirtschaft, in der Forschung tätig sind. Gerade als Christen haben sie es manchmal schwer, sich dort zu bewähren. Aber die Freude, dass Gott auch dort gegenwärtig ist und sein Reich baut, ist umso größer. Über die Freude möchte ich zum Abschluss des Philipperbriefes noch etwas sagen, denn sie ist sozusagen der Grundton und auch der Grundgedanke dieses Briefes. Ich habe den Eindruck, dass Paulus aus einer ganz bestimmten inneren Einstellung heraus immer wieder die Freude betont. Ihm geht es um eine heilige Freude, um die Freude im Herrn. Diese Freude kann er genießen, sie prägt das Verhältnis zu den Philippern. Das Wort Freude kommt immer wieder in mehreren Facetten vor. Es lohnt sich, die vier Kapitel des Philipperbriefes einmal komplett in einem Stück durchzulesen und dabei überall den Begriff Freude oder sich freuen zu unterstreichen. und achten Sie dabei auf alles, was die Freude bewirkt. Im Galaterbrief schreibt Paulus: Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Lassen Sie mich noch dies sagen: Der Philipperbrief ist für mich eine ermutigende Botschaft, gerade auch an die Christen von heute. Die Gemeinschaft der Kinder Gottes soll von Freude geprägt sein und von der Frucht des Heiligen Geistes. Gott selbst hat Freude an dieser Innigkeit. Sie gehört zu jener reichhaltigen Frucht, die Jesus all denen verheißt, die in ihm bleiben. Das lebendige Vorbild der Philippergemeinde zeigt: Freude gehört zum Leben in Christus. Das war's. Das war die letzte Sendung zum neutestamentlichen Philipperbrief. Bevor es mit dem darauffolgenden Kolosserbrief weitergeht, wechseln wir zunächst wieder für einige Zeit ins Alte Testament. Dort hatten wir uns zuletzt mit den Sprüchen Salomos beschäftigt. Nun geht es dort weiter mit dem Prediger Salomo und dem Hohelied Salomos. Ich würde mich freuen, wenn auch Sie dabei sind. Bis zum nächsten Mal, Gottes Segen mit Ihnen und gemäß dem Philipperbrief, alle Zeit Freude in dem Herrn.